Sitz
zum Gespräch.
Herzlich willkommen zum Podcast der Backhaus Stiftung. Gespräche rund um die Themen Tierschutz, Bildung, Tierberufe und Umgang mit Tieren. Tiere erfüllen in unserer Gesellschaft eine ebenso bedeutsame Aufgabe, wie wir Menschen das tun. In unserem heutigen Interview hören wir Herzblutwissenschaftler und Biologe Dr. Fabian Ritter. Er ist Gründer und erster Vorsitzender vom Verein Meer e.V. Der Verein setzt sich national und international für den Schutz des Meeres und seiner Bewohner ein. Seine Themen sind Wissenschaft, Forschung und Bildung. Als Ritter der Meere kämpft er insbesondere für den Schutz von Walen und Delfinen vor der Insel Lagomeras. In dieser Folge sprechen wir darüber, was hinter dem Namen Meer e.V. steckt, auf was Reisende achten sollten, um Wale und Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, ohne sie zu stören, und zugleich noch zum Umwelt- und Artenschutz beitragen können. Seid gespannt auf Stifterin Eva Maria Backhaus und ihren Gast.
Erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Ritter, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Freue mich auch.
Und wir möchten uns natürlich ganz viel über Ihren Verein Meer e.V. Anhören. Aber natürlich wollen wir auch ganz viel von Ihnen hören. Also der Verein, erstmal Glückwunsch, 25 Jahre ist er dieses Jahr alt geworden.
Genau.
Und das ist ja was Besonderes, Meerschutz. Herr Ritter, seit wann sind Sie beim Meer e.V. und was war für Sie persönlich der ausschlaggebende Punkt, dort anzufangen zu arbeiten?
Also der Verein ist tatsächlich von mir mitbegründet worden. Den gibt es durch mich und ein paar enthusiastische Mitstreiterinnen. Im Jahr 1998 haben wir den gegründet und das kam so, dass ich meine Diplomarbeit, ich habe Biologie studiert an der Universität Bremen und habe meine Diplomarbeit schreiben wollen über Wale und Delfine. Und da ergab sich die Gelegenheit, das auf Lagomera zu tun, der kleinen Kanareninsel, die neben Teneriffa liegt. Mhm. Und so kam ich nach Gomera und habe da begonnen zu forschen. Und dann stellte sich heraus, dass dieses Meeresgebiet um die Kanarischen Inseln und insbesondere vor Gomera sehr, sehr wal- und delfinreich war, außergewöhnlich wal- und delfinreich. Und wir waren damals schon in einer anderen Organisation tätig und engagiert für den Delfinschutz und haben uns dann sozusagen erstmal das Projekt gegründet, Meer Lagomera heißt das. Und kurze Zeit später ging es dann darum, wie machen wir weiter, wollen wir das verstetigen? Und dann kam es 1998 zur Gründung des Vereins Meer e.V., der seinen Sitz in Berlin hat, hier tatsächlich auch bei mir hier zu Hause sozusagen. Das ist so die Schaltstelle oder die Zentrale. Genau. Und wir sind ein vergleichsweise kleiner Verein, der sich eben für den Meeresschutz, aber insbesondere auch für die Erforschung von Walen und Delfinen und die Biologen Cetacen befasst. Und kleiner Verein heißt ein relativ schmales Budget einerseits und ganz wenig bezahlte Kräfte. Also wir haben 2-3 Minijobber im Moment. Und der größte Teil der anderen aktiven Mitglieder, das sind so rund 15 bis 20 weitere Personen, die auch quer über Deutschland ein bisschen verteilt sind, die sind rein ehrenamtlich tätig. Also unsere gesamte Arbeit aus den letzten 2,5 Jahrzehnten fußt auf ganz viel Herzblut, Enthusiasmus und ehrenamtlichen Engagement von einer ganzen Reihe von Menschen. Ja. Und ich bin, wie gesagt, seit Beginn an mit dabei und seitdem auch, könnte man so sagen, dass der Kopf des Vereins, ich bin erster Vorsitzender seit jeher und insofern auch das Gesicht des Vereins, könnte man so sagen.
Also es ist halt nicht nur ein Beruf, sondern wirklich eine Herzensangelegenheit. Also da ist ganz viel Erfahrung dahinter, ganz viel Know-how auf jeden Fall und Höhen und Tiefen ja auch in den letzten 25 Jahren wahrscheinlich durchlebt. Und wenn man das Wort Meer hört, Faszination, Meer, Meeresrauschen, Delfine und Wale. Aber was versteht man wirklich darunter unter Meerverein? Also können Sie, das hat ja eine bestimmte Bedeutung, das habe ich ja gelesen, aber für die Zuhörer wäre es, glaube ich, ganz interessant. Was heißt denn Meer e.V.?
Genau, Meer e.V. schreibt sich ja auf eine besondere Art und Weise, nämlich in großen Lettern und jeweils mit einem Punkt. M.E.E.R. Und das ist natürlich einerseits ein Wortspiel und die Bedeutung dahinter, hinter dem ersten oder dem ersten Buchstaben, dem M, das bedeutet, steht für Mammals, das also aus dem Englischen Säugetiere und einerseits, weil Wale und Delfine natürlich Säugetiere sind und Mir selber auch. Und da auch natürlich eine gewisse Ähnlichkeit zu den Walen und Delfinen besteht. Total. Und es geht ja um auf Meere auch gerade um die Begegnung zwischen Walen, Delfinen und Menschen. Und das ist der zweite Buchstabe, das erste E, Encounters, also Begegnungen mit diesen Tieren in freier Wildbahn. Das ist der Kontext, in dem wir unsere Forschungen betreiben. Mhm. Das zweite E steht für Education, Bildung, im Wesentlichen öffentliche Bildung, die wir halt betreiben mit verschiedenen Medien und Formaten, Vorträge, Filme, unsere Website natürlich und eine interaktive dreisprachige Dauerausstellung für Touristen und Einheimische auch eben auf La Gomera. Ach, so eine Art Infozentrum, könnte man sagen. Und das vierte Steinbein oder der vierte Buchstabe, R, steht für Research. Das ist so die Kernkompetenz, sag ich mal. Ich, wie gesagt, habe Meeresbiologie studiert und die Forschung stand von Anfang an bei Meer e.V. ganz im zentralen Mittelpunkt. Allerdings nicht, weil wir Forschung um der Forschung willen und des reinen Wissens willen betreiben, sondern weil wir ganz klar den Schutz der Wale und Delfine auf den Kanaren, spezifisch vor La Gomera, aber auch darüber hinaus, im Blick haben und insofern unsere Forschungsergebnisse auch immer dazu beitragen sollen, dass diese Tiere lokal, regional und global auch besser geschützt werden. Und da sind wissenschaftliche Daten dann ein ganz zentrales Mittel und ein sehr wirksames Mittel auf politischer Ebene oder bei den Behörden oder sonstigen Stakeholdern dann auch sich Gehör zu verschaffen.
Ja, es ist wirklich wahnsinnig. Also wenn ich dann halt auch Delfine und Wale höre, dann habe ich natürlich ein bestimmtes Bild davon, wo man natürlich hinfliegen kann oder halt mit einem Kreuzfahrtschiff kommt oder generell Boote hinkommt. Wie ist das Aufklärungsarbeit für Reisende? Also Bedrohung durch Kreuzfahrtschiffe kann ich mir vorstellen, generell Boote, Fischereien. Also was ist die größte Herausforderung dabei? Wie können wir, wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten da hinreisen, was kann ich als Reisender machen oder beachten? Auf jeden Fall, wenn ich jetzt mit so welchen Mitteln jetzt unterwegs bin, was würden Sie halt natürlich als Forscher uns empfehlen?
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum Hintergrund unseres Forschungsprojektes auf La Gomera. Das findet nämlich im Kontext des sogenannten Whale-Watching oder Walbeobachtungstourismus statt. Also was wir damals in den 90er Jahren angefangen haben, war damals ein sehr innovatives Konzept, nämlich wissenschaftliche Daten zu erheben an Bord von Whale-Watching-Touren. Und Booten, die also regelmäßig rausfahren, eine gute Plattform bieten eben, um Sichtungsdaten zu erheben. Also immer, wenn wir Wale und Delfine sehen oder denen begegnen, dann schreiben wir auf Datum, Uhrzeit, welche geografische Position, wir bestimmen die Tiere, wir zählen durch, wir bestimmen die Gruppengröße, gucken, ob da Jungtiere dabei sind, ob da Kälber mit dabei sind, wie die Tiere sich verhalten und auch wie sie sich im Kontext oder in Bezug auf die Boote verhalten, also welche Interaktionen da stattfinden. Und der Hintergrund ist der, dass man mit einem Boot natürlich Wale und Delfine ganz schön auch stören kann. Ne? Motor, Schiffsschraube, das macht alles Lärm unter Wasser. Und wenn man jetzt Walbeobachtungstourismus weltweit betrachtet, ist, ich sag mal, für die Wale und Delfine so ziemlich die Hölle schon losgebrochen, weil dort unzählige Anbieter ziemlich wild durchgefahren und fassbar viele Menschen mit raus aus Meer nehmen, viele Boote dann um eine Wal- und Delfingruppe tümmeln. Und das ist genau das, was es vermeiden gilt, wenn man im Sinn hat, und das ist unsere Kernaussage, dass wir den Tieren möglichst wenig auf die Senkel gehen wollen. Und das heißt, wir verfolgen die Philosophie eines sanften oder nachhaltigen Walbeobachtungstourismus. Und wenn man, wie an den meisten Stellen in der Welt, dann eben ganz viele Boote hat, Jubeltrubel und die Tiere darunter leiden, unter dem Lärm, unter diesem vielen Tourismus, der natürlich nur ein Teil ist dieser ganzen Palette von Problemen, die Tiere haben, nämlich Fischerei, Umweltverschmutzung und. Dann ist es eben wichtig, dass wir einerseits sozusagen Empfehlungen geben, was die einzelne Tourist und Touristin tun kann und worauf sie achten kann, um dann an einen Anbieter für Walbeobachtungstourismus jetzt speziell zu geraten, der seine Sache eben auch gut macht. Und da gibt es ein paar Kriterien, auf die man achten kann. Das beginnt im Grunde schon bei der Reiseplanung, dass man guckt, wie ist denn der Walbeobachtungstourismus dort in der Destination, wo ich hin will, wie ist denn der da so aufgezogen? Sind das viele Menschen? Ist das so eine Art Massentourismus? Sind das kleine Boote, große Boote, schnelle Boote? Wie geht man dort insgesamt mit der Natur um im Sinne des Tourismus allgemein? Und wie ist das der Wahlbeobachtungstourismus dort speziell gelagert? Und wenn man dann vor Ort ist, kann man eben gucken, ne, sind das so Speedboote, die auf Teufel komm raus irgendwie den Wahl näher kommen wollen? Oder werden da Informationen angeboten? Gibt es Forschungsbestrebungen? Wird darauf hingewiesen, dass man die Tiere überhaupt stören kann? Ist man da auch so ein bisschen selbstkritisch? Gibt es auch Regulationen vor Ort? Das gibt es auf den Kanaren zum Beispiel auch Hinweise darauf oder Vorgaben, dass man den Tieren nicht näher als 60 Meter kommen soll, dass eine Höchstanzahl von Booten um dieselbe Gruppe keinen Lärm machen und solche Sachen. Und wenn ein Whale-Watching-Anbieter über diese Regulationen, die ihn ja selber quasi einschränken, berichtet und damit offen umgeht oder die auch betont, dass es wichtig ist, diese einzuhalten, dann ist man schon auf dem richtigen Wege. Ne? Also ich sag mal, bei uns kriegen die Touristen und Touristinnen von Anfang an auch gleich gesagt, so, wir wissen gar nicht, was passiert. Wir wissen nicht, ob wir was sehen. Manchmal kommt man nach 3-4 Stunden wieder in den Hafen und hat nichts gesehen. Und wir geben aber auch ganz bewusst keine Gesichtungsgarantie. Wenn Ihnen irgendjemand sagt, wir garantieren Ihnen Wale zu sehen, dann müsste man schon so ein bisschen hellhörig werden.
Ja.
Und so Geld-Zurück-Garantie und sowas, das ist, so funktioniert Wahlbeobachtung nicht. Ne? Und das dieses Wissen oder diese Informationen vermitteln wir von vornherein, ganz bewusst, um die Erwartungen ein Stück weit zurückzuschrauben, ne? Dass die Leute nicht denken, oh, da passieren jetzt Wunder was und wir sehen auf jeden Fall Delfine oder Wale und die, wir kommen ihnen auch ganz nah und so weiter. Das kann sich alles entwickeln und oft ist es auch so, dass die tollsten Dinge passieren. Tiefbewegende Begegnungen mit diesen Walen und mit diesen Wesen sind ja möglich, aber es geht darum, es auch so realistisch zu vermitteln. Ne? Weil manchmal haben Wale und Delfine auch einfach überhaupt keinen Bock auf Boote oder auf Menschen.
Ja, das Menschen stimmt, das kann ich mir aber vorstellen.
Und es gilt eben darauf zu achten, dass sie stets den größtmöglichen Raum bekommen und die Intensität des Kontaktes immer von den Tieren bestimmt wird. Das sind so die goldenen Regeln. Ne? Wir sind die Gäste, das ist das, was wir vermitteln wollen. Wir sind die Gäste, bei denen Tieren, die sind da zu Hause und wir wollen uns wie höfliche, freundliche und gern gesehene Gäste verhalten. Und das ist, wenn man das im Hinterkopf behält, dann macht man eigentlich alles richtig. Und dann geht's aber auch darum, wenn man dann merkt, so, oder ein Anbieter, der ist da nicht besonders gewissenhaft oder den schert es eigentlich überhaupt nicht, was man da sieht und wie man mit den Tieren umgeht, dann gilt's als Tourist eben auch zu sagen, nö, da fahre ich nicht mit. Da suche ich mir entweder jemand anders oder ich mache das einfach gar nicht mit. So, ist manchmal auch eine schwierige Entscheidung, aber im Sinne der Tiere und des Tierwohls sollte man da seine eigenen Interessen und vor allem seine Sensationsgelüste, die man ja oft auch mitbringt als Tourist, einfach hinten anstellen und sagen, nee, das Meer, die Wale und Delfine gehen vor.
Genau, wir wollen ja auch die Leute dafür sensibilisieren, dass sie wirklich ihre Natur achten, mit Respekt entgegenkommen, auch gar die Tiere, weil wir sind halt auch die Bedrohung für die Tiere. Genau. Das sollte uns auch total bewusst sein, dass wir wirklich, wie Sie gesagt haben, wir sind halt Gäste bei denen zu Hause, kann man so sagen. Wir stören hier gerade quasi beim Familienausflug, also um das jetzt mal leicht zu übersetzen. Mhm. Dann war es ja wahrscheinlich während der Corona-Pandemie, sag ich mal so, ein Segen, glaube ich, auch für die Tiere. Reisen war ja keine Option erstmal. Haben Sie dort die Veränderung feststellen können im Verhalten? Also haben Sie irgendwas gemerkt? Also ich weiß es halt nicht, weil ich war noch nie dort. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, das ist jetzt ganz, ganz schwierig zu sagen. Also weil wir eben darauf angewiesen sind und waren, dass die Whale-Watching-Boote rausfahren. Wir haben ja kein eigenes Boot, sondern wir arbeiten mit einem Anbieter vor Ort zusammen, ganz eng, auch seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und das funktioniert wunderbar, eine sogenannte Win-Win-Situation. Aber diese Boote blieben im Hafen während der Corona-Zeit, während des Lockdowns. Das heißt, einerseits konnten die Touristen gar nicht rausgefahren werden, die Touristen, die sowieso gar nicht auf die Kanaren kamen. Und andererseits konnten wir auch keine Daten erheben. Das heißt, wir konnten jetzt auch nicht rausfahren und die Tiere beobachten und quasi den Vergleich ziehen mit der Normalsituation. Es gibt aber deutliche Hinweise darauf, dass Wale und Delfine sehr, sehr sensibel darauf reagieren. reagieren, wenn solche Veränderungen eintreten. Also, dass sie, und das hat man in der Corona-Zeit ja teilweise auch gesehen, in anderen Gebieten dort auftauchten, wo sie schon lange nicht mehr zu sehen waren. Mhm. Einfach weil der Tourismus so stark zurückgegangen ist und der Schiffs- und Bootsverkehr zurückgegangen ist. Damit wird es leiser in den Meeren, die Störung ist geringer und Wale und Delfine reagieren dann sehr, sehr schnell und gucken sich dann auch Gegenden an, wo sie normalerweise dann eben fernbleiben, weil es da sonst zu laut ist. Das Ganze kann man so runterbrechen darauf, dass Wale und Delfine insgesamt durch Tourismus und die anderen Bedrohungen unter Stress leiden. Das kann man nachweisen, nachmessen. Zahlreiche Studien belegen, dass der Cortisolgehalt im Blut von Walen und Delfinen steigt, wenn der Unterwasserlärm groß ist. Mhm. Und Stress, sei es jetzt von Überfischung, von Umweltverschmutzung oder von Bootsverkehr, Schiffsverkehr oder auch Tourismus, der führt bei Walen und Delfinen zu genau dem, was er bei uns auch auslöst, nämlich eine Anfälligkeit gegenüber Krankheiten, unser Immunsystem leidet, wir werden schneller krank und das ist exakt dasselbe, was bei Walen und Delfinen, die ja uns als Säugetiere auch sehr, sehr ähnlich sind und die ganzen Hormone, die ganzen Botenstoffe sind ja im Grunde identisch. Also das kann man schon sehr stark vergleichen. Ich sage immer, so ein Delfin inmitten so einem Schiffstrubel oder Wahlbeobachtungstrubel, der fühlt sich so wie wir, wenn wir an der Autobahn stehen oder an einer vielbefahrenen Straße. Das nervt uns, das geht auf die Seele letztlich auch und es kann richtig gehend stressen. Und das ist leider für viele Wale und Delfine heutzutage schon der Normalzustand.
Oh, das ist sehr, sehr, sehr schade auch, ne? Also wenn man das auch so mitbekommt, es wird ja immer mehr und mehr. Die Leute wollen ja mehr reisen, sowas. Dann ist natürlich die Frage, wie man das halt auch eingrenzen kann, gerade im Tierschutzbereich. Das ist ja, deswegen Forschung ist ja ganz, ganz wichtig natürlich, dass wir Menschen halt auch lernen, welches Verhalten ist normal für so welche Tiere und wo sollten wir wirklich eingreifen, wo es denn zu viel wird. Weil wir möchten natürlich die Umwelt schützen und die Natur und diese Tiere, weil die halt wunderbar sind in der wilden Natur, also nicht irgendwo eingesperrt, sondern wirklich die echten Tiere, die draußen unterwegs sind, die halt in ihren normalen Lebensraum leben, halt ihre Kinder zur Welt bringen, halt diese Paarung, denn dieses Schwimmen, dieses Fangen, dieses Spielerische, was man dann halt auch im Fernsehen sehen kann bei Dokumentationen und sowas. Und welche persönliche Erfahrungen haben Sie selber schon mit Walen, Delfinen gemacht? Gibt es irgendwelche Momente, wo Sie sagen, oh, das hat mich jetzt schon berührt und das war super beeindruckend für mich. Also klar, in dem Forschungsbereich sieht man wahrscheinlich viele Sachen, oder? Vielleicht 2-3 Sachen,
ja, die man also, vielleicht verraten. Das ist eine schwierige Frage, weil es wird tatsächlich so viele Begegnungen mit Walen, die auch sehr, sehr tiefgehend waren. Also es gibt ganz besonders immer, wenn ich eine neue Art sehe. Und vor La Gomera haben wir jetzt als Beispiel schon über 20 verschiedene Wal- und Delfinarten nachgewiesen. Das ist so gemessen an dem relativ kleinen Gebiet, was wir da abfahren, mindestens Europarekord. Also da ist eine große Dichte an Walen und Delfinen. Und als wir es zum ersten Mal Schnabelwale gesehen hatten, von denen wir noch keine Ahnung hatten, dass es die da überhaupt gibt, das war, auch wenn die ziemlich weit weggeblieben sind, die sind sehr scheu, diese Tiere, das war eine ganz herausragende Situation. Und dann ist es im Grunde immer sehr beeindruckend, wenn die Wale und Delfine näher kommen, sich in die Bugwelle, wir sind mit relativ kleinen Booten unterwegs, die schwimmen dann in der Bugwelle und dann liegt man vorne vielleicht auf dem Bug von einem Holzboot, ist man einen halben Meter oder einen Meter von einer Schule von Delfinen entfernt, die dann sich von der Bugwelle schieben lassen, die drehen sich dann auf die Seite, gucken nach oben, man hört ihr Pfeifen. Und in solchen Situationen fragt man sich dann so, wer beobachtet die denn eigentlich gerade wen? Ne? Und warum sind die an uns interessiert oder so neugierig? Das erlebt man mit Wildtieren ja extrem selten. Die meisten suchen das Weite, sind vorsichtig. Und bei Walen und Delfinen gibt es eben ganz oft diese Ausnahmen auch, dass die Tiere ihre Scheu verlieren oder die erst gar nicht anlegen und dann näher kommen und dann die tollsten Dinge passieren und man so nicht nur das Gefühl hat, dass man selber studiert, sondern dass die Tiere ihrerseits uns studieren in auf eine Art und Weise. Wir haben es ja mit hochsensiblen, geistig und kognitiv sehr doll ausgestatteten Tieren, einem riesigen Gehirn, denen man Selbstbewusstsein nachweist, Problemlösung, Handlungsplanung und so weiter. Und das, wenn man so einem Delfin und Walen so nahe zu kommen, ihnen ins Auge schauen zu können, dann sieht man, das ist richtig los. Ne? Da guckt man nicht in ich sag jetzt mal, in Fischauge, was relativ ausdruckslos ist, sondern da sieht man, das ist ein Säugetier, da geht eine Menge ab in deren Hirn und in deren Innenwelt auch, emotional und auch kognitiv, rational. Und das ist dann total spannend zu bemerken, so die finden irgendwas an uns, ne? Nicht immer, aber doch so häufig, dass man das manchmal auch gar nicht erklären kann, auch nicht erklären will. Und solche Begegnungen, die einen dann sprachlos zurücklassen mit runtergeklappten Kiefer oder einfach nur so, was war das denn jetzt gerade?
Ja,
wir hatten ein Beispiel vielleicht noch. Wir hatten mal einen jungen Brüdewal. Das ist ein Bartenwalart, die werden so 15, 16 Meter. Und dieser junge Brüdewalart, der hat sich eine Stunde lang mit uns beschäftigt. Der war so 9 Meter, also nicht ausgewachsen, aber dann doch fast so lang wie das Boot, auf dem wir unterwegs waren. Und der hörte überhaupt nicht mehr auf, unter dem Boot durchzuschwimmen, am Boot entlang zu schwimmen, sich auf die Seite zu legen und nach oben zu gucken. Und bei Delfinen erwartet man das ein Stück weit auch, ne? Da gibt es sehr, sehr freundliche Delfine, Zügeldelfine, die kommen fast immer in die Bugwelle. Aber von so einem Großwal ist das eher was man nicht so erwartet. Und das war schon auch ganz, ganz stark. Da waren alle an Bord, ausnahmslos. Auch der Skipper, der seit Jahren da unterwegs ist. Wir waren einfach nur sprachlos und konnten uns nicht erklären, wollten das auch gar nicht. Und das sind die Momente, die einen dann sehr, sehr tief berühren auch.
Ja, das sind halt wunderbare Momente, die man halt auch mitführt und warum man das eigentlich auch tut, warum man halt diese Tiere schützen möchte. Weil ich glaube, wenn man denen einfach diesen Freiraum lässt und die ja einfach auch sich selber zurücknimmt und einfach nur die Natur genießt und beobachtet und einfach auch mal still ist und einfach mal das auf einen zukommt. Ich glaube, das sind, glaube ich, die Momente, die einen dann so, ja, so berühren, glaube ich auch. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese Tiere einfach emotional total hochintelligent sind, dass sie total sensibel und einfühlsam irgendwie auch sind, weil, wie Sie schon gesagt haben, man guckt nicht einfach so bei denen in die Augen, sondern da ist viel mehr dahinter. Und ich glaube, das wunderbar erklärt von Ihnen, was man darunter verstellen kann oder ja, wie diese Tiere leben und fühlen eigentlich auch. Und ich glaube, da sind Sie, glaube ich, der beste Ansprechpartner in diesem Bereich auf jeden Fall. Und Herr Ritter, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren.
Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank an Sie und ganz viel Erfolg auch mit der eigenen Arbeit.
Dankeschön.
Um noch mehr Aufklärungsarbeit im Tierschutz für diese besonderen Tiere vor Ort machen zu können, ist der Verein Meer e.V. auf Spenden angewiesen. Helfen auch Sie mit, unsere Meere und die Meeresbewohner darin zu schützen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Sitz zum Gespräch, dem Podcast der Backhaus-Stiftung. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und folge uns auch gerne auf Facebook und Instagram.